Herzlichen Dank, Martin. Danke auch für deine treffende Einleitung. Das ist mit dem Dekalog sehr passend und auch das Thema Gnade einzuleiten. Und darum soll es im heutigen Gottesdienst bzw. in der Predigt gehen, um den gnädigen Gott. Und eigentlich, muss ich sagen, hat Bobby dieses Thema ausgesucht. Nach der letzten Predigt, die ich im Mai gehalten habe, meinte er, Sonja, jetzt musst du aber auch über die zweite Eigenschaft Gottes gnädig und nicht nur barmherzig predigen. Insofern stand das Thema für die heutige Predigt schon recht früh fest, also dürft euch bei Bobby bedanken. Und als kurze Erinnerung, der 30. Mai liegt jetzt ja schon eine ganze Weile zurück. Damals habe ich über Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist, die Jahreslosung aus Lukas 6, Vers 36 gepredigt und habe da einfach ganz konkret die Eigenschaft, die Barmherzigkeit Gottes angeguckt. Und die Barmherzigkeit Gottes, so als Erinnerung, ist ein Gefühlswort und es bezieht sich auf das hebräische Wort Rechem, das ist der Mutterleib, also wirklich das Gefühl, was eine werdende Mutter hat für das Kind, das neue Leben, das in ihrem Leib entsteht, dieses fürsorgliche, liebende Gefühl und einfach auch der Mutterleib als solches, der Raum, in dem neues Leben entstehen darf. Und dann habe ich den Bogen gespannt, einfach wenn wir die Barmherzigkeit Gottes erfahren haben in unserem Leben, dann sind wir herausgefordert, diese Barmherzigkeit auch anderen weiterzugeben. So wie die Jahreslosung das auch sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und die Grundlage für die Predigt damals war der Vers aus 2. Mose 34, 6 und 7. Da heißt es, denn er, Jahwe, Gott, zog vor seinen Augen vorbei, das der Mose, und rief über sich selber aus und sprach aus, Jahwe, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue. Das war so ein kleiner Zurückblick auf die Predigt von damals, an die ich heute gerne anknüpfen möchte. Ist er der gnädige Gott und es ist die zweite Eigenschaft, die in diesem Vers über Gott offenbart wird oder wie er sich mit seinem Namen, der barmherzige und gnädige Gott, offenbart. Barmherzig und gnädig, das hört sich erstmal relativ ähnlich an und es wird oftmals auch verwechselt bzw. synonym gebraucht. Doch wenn wir genauer hinschauen, sind das zwei verschiedene Worte, die Gott oder Eigenschaften, die Gott über sich da zum Ausdruck bringt. Der Unterschied wird deutlich, wenn ich zum Beispiel allein sage, wie das auf Hebräisch tönt. Das hört, ich meine, ich bin kein Hebräisch-Experte, aber das tönt ungefähr so. Rachum ve Chanun. Also Chanun ist dann halt das Wort für gnädig. Und Chanun ist im Gegensatz zu dem Gefühlswort Rechem ist ein Aktionswort. Da steckt sehr viel Tatkraft drin. Und es bedeutet so viel wie Gnade oder Wohlwollen zeigen, so wie Martin das auch in der Einleitung, auch in beiden Definitionen, die er gebracht hat. Einmal einfach die Gunst jemandem zeigen, eine Hilfe erweisen von jemandem, der höher gestellt ist, an jemanden, der sozusagen die Gunst braucht, die Hilfe braucht. Und einfach die vergebende Güte Gottes, also der einfach ja, uns einfach zur Hilfe kommt. Und es ist wirklich die Idee, dass da ganz viel Hilfe drin steckt in diesem Aktionswort Chanun. Und gnädig zu sein heißt also, jemandem eigentlich in einer Notlage zu helfen. Man kann also sagen, Gottes Liebe in Aktion ist, das ist Chanun. Und ein Beispiel aus dem Alten Testament, das genau dort anknüpft, steht im 2. Mose 22. Und ich lese euch die Verse einfach mal vor. Da steht, und wenn ihr das hört, möchte ich einfach vorweg schicken, da hört man so ein bisschen das Echo von dem Neuen Testament schon zurückhallen, von der Bergpredigt. Und da steht im Vers 25 und 26, falls du wirklich den Mantel eines anderen zum Pfand nimmst, dann gib ihn noch vor Sonnenuntergang zurück. Denn das ist deine einzige Decke für die Nacht. Womit soll er sich sonst zudecken? Wenn er dann zu mir um Hilfe schreit, werde ich ganz bestimmt auf ihn hören, denn ich bin gnädig. Bei diesem Vers geht es um den Schutz für den Schwachen, so ist auch dieser Bibelabschnitt überschrieben. Und es ist praktisch das Pfand für ein Darlehen, das gewährt wurde, ist sozusagen der Mantel. Und es geht einfach darum, den notleidenden Schwachen nicht auszubeuten, sondern einfach dafür zu sorgen, dass er auch wieder warm hat, weil der Mantel war praktisch das, was man sozusagen Allrounder sozusagen hat. Das war auch das, was man zum Zudecken in der Nacht halt gebraucht hat. Und wo Gott einfach sagt, ich lasse den Schwachen, ich lasse den Gerechten nicht im Stich. Ich bin da, ich bringe Hilfe für die, die Not leiden. Und appelliert an uns wirklich auch genauso zu handeln, wie er es ist. Also Gott hat ein Herz für die Schwachen und Notleiden. Und er Gnade, Gottes Gnade oder dieses Kanun könnte man auch in diesem Kontext so beschreiben, wie einen Mantel, der mich nachts wärmt. Das ist eine schöne Beschreibung von Gnade. Das Wort Chanun kommt im Alten Testament 13 Mal vor und wird ausschließlich dafür gebraucht, um Gott zu beschreiben. Und 11 Mal wird Chanun, dieses gnädig, der gnädige Gott, in der Wortkombi barmherzig und gnädig gebraucht. Also die zwei gehören also recht eng miteinander zusammen. Einmal das Gefühlswort und einmal die Aktion, die einfach auch damit zusammengehört. Weitere 6 Mal ist das Chanun in der Kombination mit der Aussage, ich bin langmütig und freundlich, also langmütig würde man auch im Englischen übersetzen als langsam zum Zorn oder auch im Hebräischen heißt das auch langsam zum Zorn. Also wir sehen einfach, da wird ganz viel von Gott beschrieben und es gehört alles irgendwie auch zusammen. Man kann das eine von dem anderen nicht wirklich trennen, was es heißt, wenn Gott gnädig ist. In den anderen Versstellen, die von Gott der Chanun, der gnädig ist, redet, sind zum Beispiel 2. Chronik 30, Vers 9 oder Nehemia 9, Vers 17 und 31. Das werde ich jetzt nicht alles sozusagen durchgehen, aber wer da Interesse hat, kann da gerne mal nachschauen. Wenn man das eingibt, dann bekommt man gerade auch die ganze Liste, also gnädig und barmherzig, dann kann man das nachschauen. Und auch in dem Psalm sind sehr viele Verweise, wie Gott gnädig und barmherzig ist und beschreibt oftmals der Gott, der sich gnädig und barmherzig zum Volk Israel stellt, der ihnen hilft in ihrer Notlage, wenn sie um Hilfe rufen, aber auch wenn sie sich umkehren von den Wegen, wo sie abgekommen sind. Gerade auch für die 10 Gebote und diese Handlungsmaxime. Gott ist gnädig und barmherzig und er vergibt da, wo wir einfach merken, so, das ist nicht, war nicht in Ordnung. Das ist Chanun und wird so beschrieben. Zu dem Psalm, da komme ich später nochmal drauf zurück und möchte einfach kurz noch zusammenfassend nochmal sagen, Chanun ist wirklich Gottes Liebe in Aktion und mit dem Fokus darauf, Abhilfe in der Not oder in einer Krise zu schaffen. Ein weiterer Vers, in dem Chanun, der gnädige Gott, beschrieben ist, ist aus Jona 4. Und das ist der Vers 2 und den möchte ich heute ein bisschen näher mit euch angucken und lese raus vor. Und das ist dann die Stimme. Ach Jahwe, genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja nicht nach Tarschisch fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt und dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leid tut. Die Geschichte von Jona ist, glaube ich, allen relativ bekannt. Und ich möchte einfach den Kontext, in dem dieser Bibelvers jetzt steht, möchte ich mal gemeinsam mit euch anschauen. Und dazu brauche ich wirklich nicht nur die Hilfe von Kindern, sondern auch ihr Erwachsene seid gefragt. Wir haben hier einmal den Propheten Jona, den habe ich hier mitgebracht. Was ist im Buch Jona noch zu finden? Das sind nur 4 Kapitel. Was ist da so die Hauptakteure, Hauptorte? Moment, einmal habe ich gehört, wer hat Ninive gesagt? Gisela? Genau, Ninive. Und was ist das? Der große Fisch, genau. Einmal ist ja die Stadt Nineveh. Was kommt vor dem großen Fisch? Der kommt ja auch noch mal kurz. Das Schiff, genau. Also hier ist der große Fisch. Dann haben wir hier das Schiff. Genau, der Rizinusstrauch, den Gott wachsen ließ. Den habe ich jetzt nicht skizziert. Aber den Wurm habe ich mitgebracht. Genau. Ja, der Jona, der war von Gott beauftragt, nach Nineveh zu gehen und zu sagen, hey Leute, das, was ihr gemacht habt, was ihr macht, das ist nicht in Ordnung. In 40 Tagen kommt das Gericht. Und der Jona hat gedacht, nö, da gehe ich nicht hin. Ich buche ein Ticket mit dem Schiff und fahre nach Tarschisch. Und dann kam der große Sturm. Stefan, du kannst jetzt noch ein bisschen Sturm machen. Und die haben dann ausgelost und haben gesagt, ja, du bist derjenige, warum wir in dieses Unglück geraten sind. Und dann haben sie ihn über Bord. Und dann ist der große Fisch gekommen und hat den Jona schnell mal verschlungen. Er war 3 Tage und Nächte im Bauch des Fisches. Und er hat dann einfach dort wirklich zu Gott gebetet und hat gesagt, hey, okay, hab schon gemerkt, ich kann nicht vor dir fliehen, ich mach das. Und er ist dann halt nach Nineveh gegangen und hat den Leuten dort gesagt, hey Leute, ihr habt noch eine letzte Chance, noch 40 Tage habt ihr, um umzukehren, dann kommt das Gericht Gottes. Und dann passiert etwas, was der nicht erwartet oder vielleicht auch schon gedacht hat, ja, könnte passieren, deshalb will ich eigentlich gar nicht dahin gehen. Gott gereut es, dass er das Gericht angedroht hat, weil die Leute in Nineveh haben gesagt, ja, wir haben echt Mist gebaut, mal auf Deutsch gesagt, wir kehren um, wir haben die 10 Gebote nicht beachtet, wir erkennen unsere Sünde an und tun Buße. Und dann ist er am Schmollen nach dem Motto, wie stehe ich denn jetzt da? Ich habe gesagt, das ist die Botschaft und jetzt passiert das nicht. Und dann gibt Gott ihm den Strauch, damit er Schatten hat. Und um Jona zu illustrieren, was es bedeutet, dass er gnädig ist, das ist dann halt so, ja, die Hilfe, kommt dann der Wurm, frisst den Strauch auf und es verdorrt und dem Jona wird ganz schlecht vor Hitze und möchte eigentlich nur noch sterben. Und in seinem Zorn darüber, wie Gott einfach mit ihm umgeht, beziehungsweise mit der ganzen Situation, spricht Jona diese Worte aus. Ach Jahwe, genau das habe ich ja mir gedacht, dass ich noch zu Hause war, als ich weggehen wollte. Ich wusste ja, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Dass dir das Unheil einfach gereut. Versuchen wir uns mal hinein zu versetzen in diese Geschichte. Ich meine, sie ist uns oft bekannt als typische Geschichte vom Kids-Treff oder der Sonntagsschule, aber eigentlich ist das eine ganz tolle Geschichte oder einfach eine Begebenheit, wo es nicht nur um Jona und den Fisch geht, weshalb diese Geschichte auch sehr berühmt ist, sondern einfach um Gottes Gnade und sein Erbarmen für uns Menschen. Und versuchen wir uns mal in Jona hineinzuversetzen, beziehungsweise die Parameter, in denen das Ganze damals stattgefunden hat, beziehungsweise auch heute stattfinden könnte. Wenn wir einfach unsere Nachrichten hören, die News, wir haben tägliche Nachrichten von irgendwelchen Schrecken, von skrupellosen Diktatoren, von Anarchie, von Krieg, von Terrorismus, von Korruption, von organisiertem Verbrechen, von Menschenhandel, Sklaverei, Kindesmissbrauch und so weiter und so fort. Und die Welt scheint wirklich voller Gewalt zu sein, voller Spaltung und voller moralischem Verfall. Das war auch die Situation in Nineveh. Die waren bekannt dafür, dass sie ziemlich gewalttätig waren und mit ihren Feinden ziemlich brutal umgegangen sind. Und wenn solche Dinge, die nicht nur einfach Nachrichten sind, dann jemanden betreffen, den wir persönlich kennen, dann wird der Schrei nach Gerechtigkeit real, dann wird der Schrei nach Gerechtigkeit greifbar. Und in einigen Situationen, auch gerade in der Seelsorge, mit denen ich konfrontiert bin, da kann ich diesen Schrei nach Gerechtigkeit einfach auch total nachvollziehen. Und ich sehne mich danach, dass Gott da auch endlich mal eingreift und dass auch die, die kriminell sind, einfach auch eine gerechte Strafe erhalten. Das kann ich total gut nachvollziehen, wenn da einfach auch Rachegefühle sind oder wo ich einfach merke, ja, ich habe da auch mein Urteil, dass ich über gewisse Leute fälle, weil ich weiß, das ist nicht richtig. Und es hilft zu verstehen, wie auch Gott, wie Gottes Gericht für diese Stadt Ninive, dass es nachvollziehbar wird, warum Gott sagt, so nee, so weit, so geht das nicht weiter. Die Stadt Ninive, die liegt im heutigen Irak. Und sie war wirklich sehr bekannt für ihre grausamen Taten. Genau. Es war um sie wirklich schlecht bestellt. Und gerade in dem Moment, also in dem Wissen, das wusste Jona ja auch, er war vertraut mit den Nachrichten und was damals dann auch üblich war in der Welt auch zu wissen. Genau in diesem Moment hinein spricht Gott zu sagen, hey, geh dahin, wo es am schlimmsten ist, wo all diese Gräueltaten stattfinden. Geh dahin und predige mein Gericht. Puh, wenn Gott das zu uns sagen würde, geh dahin, wo es wirklich schlimm ist, wie würden wir reagieren? Wie viele Billette für ein Schiff soll ich buchen? Weiß nicht. Spaß beiseite. Und es ist auch ein ganz, ganz interessantes und auch nicht ganz unbedeutendes Detail. Der Ort, wo der Jona an Bord des Schiffes gegangen ist, Jaffa, kann man nachlesen. Das heißt, der Neutestament heißt, der Ort wird Joppe genannt. Das ist genau der gleiche Ort, wo der Petrus das Wort bekam, oder diese Vision, diesen Traum von diesen unreinen Tieren und der auch berufen wurde, den Römern, zu dem Hauptmann oder zum Cornelius zu gehen, zu den Feinden von Israel, zu sagen, geh und predige ihm das Evangelium. Das ist der gleiche Ort, Jona und Petrus, beide sagen so, nö, mache ich nicht, weigere ich mich, kann das doch nicht machen. Also erst so ein Widerstand gegen Gottes Auftrag. Und vor dort sind sie aber berufen, nicht nur den Juden so die gute Nachricht, die gute Botschaft zu predigen, sondern einfach auch den Feinden Gottes und anderen Völkern. Und das fand ich eine spannende Feststellung, einfach zu sehen, dass da solche kleinen Details in Gottes Plan, dass so gleiche Orte da sind. Und Jaffa, das liegt heute, ist ein alter Stadtteil, der alte Hafen von Tel Aviv. Also einfach das, um das heute zu lokalisieren. Doch zurück zum eigentlichen Thema. Gott ist barmherzig und gnädig und er möchte nicht nur, dass einige wenige zur Erkenntnis von seiner Liebe, von seiner Güte kommen und Vergebung und Hoffnung finden, sondern dass wirklich jede Person auf dieser Erde, so schlimm sie auch sei und so entfernt sie auch wegliegt, dass sie erreicht werden und erfahren, wie gut, barmherzig und vergebend er ist. Und ich lese nochmal diesen Text vor aus Jona 4, Vers 2. Ach Jahwe, genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja nach Tarschisch fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt und dass du einer bist, dem das angedrohte Unrecht, Unheil, Leid tut. Jona kennt Gott total gut. Er weiß, wer Gott ist, zumindest in der Theorie weiß er, ja, du bist ein barmherziger und du bist ein gnädiger Gott, du bist langmütig und dir gereut das Unheil, das du angedroht hast. Er kennt Gottes Herz, aber er kennt es auch nicht wirklich, weil Gottes Herz ist ja so viel größer als das, was Jona zu begreifen vermochte. Gott bewegt das schlimme Ende, das er eigentlich angedroht hat. Ihn bewegt das, wenn Leute verloren gehen. Und wenn er merkt, dass sich jemand wieder umkehrt, wenn er wenn Gott sieht, ja, ich sehe, da passiert was, sie erkennen, sie haben Falsches getan, sie wenden sich wieder mir zu, dann lässt er sich bewegen, diese Gnade zu zeigen, dieses unverdiente Geschenk. Und allein schon die Tatsache, dass Gott nicht nur zu seinem Volk Israel, sprich dem auserwählten Volk, redet, sondern dass er Jona beruft, um in diese Stadt zu gehen von 120.000 Menschen und noch mehr, was dazugehört, um ihnen eine Chance zu geben, zu sagen, hey, ihr macht echt schlimme Sachen, aber ich gebe euch noch eine Chance. Er möchte nicht einfach nur so vernichten. Allein das zeigt schon einfach, wie barmherzig und wie gnädig Gott ist. Und Gott ist da kein wankelmütiger Gott nach dem Motto, ach, jetzt habe ich mich entschieden, jetzt mache ich mal ein Gericht mit der Stadt Ninive. Und dann, also so schlimm ist das ja nicht. Und Gott ist ein gerechter Gott. Die 10 Gebote hast du nochmal wieder uns vorgeführt. Gott ist ein heiliger Gott. Er hat schon einen Standard, dass wir auch seinen Namen ehren und einfach auch, dass er uns Leitplanken gibt, wie ein Leben auch gelingen kann. Aber Gott reagiert aus dem Zentrum seines Herzens. Also es ist nicht so wankelmütig nach dem Motto, mal bin ich zornig, mal bin ich liebevoll, sondern Gott ist immer barmherzig und gnädig. Und aus diesem Zentrum heraus handelt er und lässt sich bewegen, Leute eine Chance zu geben, ihnen Vergebung und Gnade zukommen zu lassen, wenn er einfach sieht, da passiert was. Sie reagieren auf sein Angebot von seiner Liebe und er wendet das Unheil ab, was wir denken, das haben sie ja zu Recht verdient. Und das denke ich ja manchmal auch, ja, selber schuld. Oder irgendwelche Rachegelüste, die vielleicht auch da haben. Da sind wir einfach auch alle Menschen. Und da zeigt Gott aber, nein, ich sehe ihr Herz und ich sehe, dass sie es ehrlich meinen und dass sie sich wieder abwenden von dem, was sie falsch gemacht haben. Und ich vergebe und ich gebe ihnen neuen Frieden. Und das ist seine Gnade. Philipp Yancey sagt in seinem Buch Gnade ist nicht nur ein Wort, Folgendes. Gnade bedeutet, dass wir nichts tun können, damit Gott uns mehr liebt. Also mit all den Bemühungen, wo ich denke, ja, ich möchte versuchen, ein möglichst gutes Leben zu führen, vor Gott gerecht dazustehen, sozusagen meine Kerben in die Bibel zu machen oder eine Liste zu führen, wie viel Mal ich einen Gottesdienst besucht habe oder möglichst viele Bibelverse auswendig lernen und so weiter und so fort. Ich kann nichts meiner Erlösung hinzufügen. Gnade ist das einfach, dass ich nichts tun kann, dass Gott mich mehr liebt. Er liebt einfach, weil er gnädig ist. Und er liebt mich auch schon, als wir noch Feinde waren oder als ich noch schlimme Dinge gemacht, als wir noch schlimme Dinge gemacht haben. Gnade bedeutet aber auch, so fährt er fort, dass wir nichts tun können, dass Gott uns weniger liebt. Also kein Ausmaß von Sünde, von Rassismus, von Stolz, Pornografie, Ehebruch, Mord oder was auch immer uns einfach auch hindert und manchmal auch zu einer Falle wird. Nichts davon kann Gott davon abhalten, dass er uns weniger liebt. Das ist Gottes Gnade. Ich kann nichts dazufügen, so gut ich sein mag, aber ich kann auch mit all dem, was ich an Sachen mache, die nicht gut sind, kann ich Gott nicht davon abbringen, mich weniger zu lieben. Das ist Gottes Gnade, das ist seine Liebe. Und ich möchte das mal verdeutlichen. Ich habe hier was mitgebracht, mal sehen, ob ich das über Kopf machen kann. Das ist so wie eine Lebenslinie. Da gibt es gute Momente und dann gibt es Momente, die sind schwieriger, da baut man ein bisschen Mist, dann entschuldigt man sich, dann macht man wieder Mist. Dann geht man zu Jesus und bittet um Vergebung, geht es wieder aufwärts, abwärts. So ist unser Leben. Wir haben gute und schlechte Momente, manchmal gelingt es besser, ein christliches Leben zu führen und manchmal befinden wir uns in Phasen, die etwas länger dauern. Das ist ein Auf und Ab, in dem wir uns bewegen, wo es uns gelingt, zu leben, so wie es Gott gefällt und manchmal auch Dinge zu machen, ja, wo wir uns für schämen oder auch wo wir schuldig geworden sind an anderen, an Gott. Das ist ein ständiges Auf und Ab. Und der Römer 3 spricht davon, dass wir alle, allesamt ja, Gottes Ehre oder auch die Ehre bei Gott verloren haben. Das heißt, wir alle haben diese Auf und Abs. Es ist keiner, der irgendwie nur so geradlinig durchs Leben geht, sondern es passieren immer wieder diese Momente. Und eigentlich die Konsequenz davon wäre eigentlich, dass... ich lege das mal kurz hin. In Römer 6 geht das da weiter. Da steht, denn der Gewinn aus der Sünde ist nur der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. In einer anderen Übersetzung war der erste Teil, den fand ich sehr schön, die Sünde zahlt ihren Sklaven nur den Tod. Also es ist einfach, wir sind, wenn wir nur sozusagen in der Sünde bleiben, dann sind wir Sklaven von der Sünde. Und dann ist einfach die Konsequenz dessen einfach, dass wir getrennt sind von Gott, dass wir wirklich die Ehre und den Status verloren haben. Aber wir kriegen das Gnadengeschenk Gottes durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und Barmherzigkeit bedeutet, dass wir nicht bekommen, was wir verdient haben für unsere Sünde. Wir bekommen nicht den Tod, nicht die Trennung von Gott. Und Gnade bedeutet, dass wir bekommen, was wir nicht verdient haben. Wir bekommen noch Segen obendrauf. Wir bekommen ein neues Leben. Wir bekommen Frieden mit Gott. Wir bekommen Vergebung, Versöhnung. All das schenkt Gott uns in seiner Gnade. In der neuen evangelistischen Übersetzung, die jetzt, wo dieser Text auch herkommt, steht hier ganz schön geschrieben, das ist ein Gnadengeschenk. Ein Gnadengeschenk, das wir bekommen haben durch Jesus Christus. Und ihr habt euch wahrscheinlich auch schon gewundert, was hat Sonja denn jetzt mit diesem Geschenk hier vor? Und es ist ja auch bald Weihnachten und im Detailhandel gibt es nicht nur Weihnachtsgurzli, sondern auch schon Weihnachtsdekorationen. Und das habe ich mir zugute gemacht. Das war ein Spontankauf letzte Woche bei einer schwedischen Kette, wo wir zu Besuch waren. Und ich so, oh, das passt total gut für die Predigt. Dann habe ich mir das gerade gekauft. Aber es soll jetzt nicht nur eine Werbung für Weihnachten sein und für die Weihnachtsdekoration, sondern ich habe mir natürlich auch dabei was gedacht, dieses Geschenk dahinzustellen. Die Gnade Gottes ist ein Geschenk an uns. Und ein Geschenk ist ja in der Regel so schön eingepackt mit Papier und einer Schleife drum. Und Gott hat sich das so gedacht, dass er das Geschenk der Gnade eingepackt hat, in Windeln gewickelt, in einem Stall in Bethlehem. Die Gnade Gottes ist eingepackt in Jesus Christus. Durch dessen Leben, durch dessen Tod und Auferstehung wir Vergebung und ewiges Leben erhalten dürfen. Das ist Gottes Gnadengeschenk an uns, damit wir etwas mit all unseren Bemühungen sozusagen den Maßstab zu bekommen und das auch verfehlen, dass er sagt, ich helfe euch, ich helfe dieser Not von der Sünde, von dieser Trennung, da schaffe ich Abhilfe, das mache ich durch Jesus Christus. Und der Schlüssel dazu ist, dass ich mit allem, wer ich bin, wie ich bin, was ich mache oder auch nicht mache, was ich erlebt habe, einfach zu ihm komme. Der Philipp Yancey sagt in dem besagten Buch über die Gnade, der Beweis für geistliche Reife ist nicht, wie rein du bist, aber wie gewahr du dir über deine Unreinheit bist. Also nicht einfach der Beweis dafür, ich bin rein, ich kann das aus eigener Kraft schaffen, sondern meine Wahrnehmung dessen, ich kann es nicht schaffen. Und ja, ich sündige, ich verfehle Gottes Maßstäbe täglich. Und dieses Gewahrsein, so Yancey sagt, dieses Gewahrsein öffnet die Tür für die Gnade. Wenn ich mir bewusst werde, was alles nicht gut gelaufen ist und auch mir erlaube, mein Leben aus Gottes Perspektive anzuschauen. Ich male das mal kurz hier. Ich versuche es auch so. Wenn ich sozusagen dieses Gewahrwerden, Gottes Perspektive einzunehmen und mir einfach mein Leben aus der Perspektive von ihm anzukommen, denn dann bekomme ich denn hier den Schlüssel zur Gnade. Weil er schreibt auf meinen krummen Linien, die ich in meinem Leben mache, schreibt Gott gerade und schreibt Gnade. Und ich habe ja noch mehr damit vor. Und wenn ich zu Gott Ja sage, dann habe ich den Zugang zum Thron der Gnade, wenn ich die Hilfe nötig habe. Wenn ich weiß, ich habe es nicht gut gemacht, aber ich brauche jetzt die Vergebung. Ich brauche jetzt deine Liebe. Ich brauche Vergebung, ich brauche die Gnade, die Gunst, dass du mir vergibst. Das ist der Schlüssel zur Gnade. Wenn ich einfach zu ihm umkehre, dann wird das Licht in meinem Leben. Dann kann auch Gottes Gnade und Barmherzigkeit durch mich weiterscheinen an andere. Und vielleicht ist es jetzt dran, dass du ganz neu einfach diesen Zugang suchst zu Gottes Gnade. Ich weiß nicht, sieht man das immer noch ein bisschen? Ja. Vielleicht ist es dran für dich, einfach wieder neu dich zu Gottes Gnade hinzubewegen und deine Barmherzigkeit für dich in Anspruch zu nehmen. Vielleicht ist es das erste Mal, dass du sagst, so, ja, ich mache jetzt hier, ich verbinde mich, ich gehe diese Beziehung ein, damit die Gnade in meinem Leben hindurchfließen kann. Und ich habe gesagt, ich komme irgendwann nochmal zu dem Psalm zurück. Da habe ich nämlich folgenden Vers gefunden. Im Psalm 112, Vers 4 steht folgendes: Den Aufrichtigen strahlt Licht in der Finsternis auf, gnädig, barmherzig und gerecht. Jesus ist dieses Licht in der Finsternis, der uns aufscheint, einfach den Weg weist und Weg scheint wie so ein Leuchtturm zur Gnade hin. Und dieses Licht ist voller Barmherzigkeit, voller Gnade und voller Gerechtigkeit. Durch sein Blut lässt er uns gerecht vor Gott stehen und wir können diese Gnade empfangen, die untrennbar einfach miteinander verbunden sind. Barmherzigkeit, Gnade, Frieden, Vergebung, Versöhnung. All das schenkt Gott uns in Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Ein Geschenk, dass wir einfach Not in der Hilfe haben. Und vielleicht möchtest du einfach beim nächsten Lied oder auch nach dem Gottesdienst auch mal damit jemanden drüber beten, jemanden, den du hier vertraust, oder du kannst da zu mir nach vorne kommen. Dann können wir das gerne machen, einfach nochmal sozusagen zusammenfügen, einfach diese Beziehung eingehen und einfach das Licht einfach hineinscheinen lassen in deine Situation, in der du dich gerade befindest. Amen. Ich bete noch.